Herzlich willkommen bei
«Zichtel Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 198 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Dem Florian Bodoki.
Hallo zusammen.
Und dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Ja, komm, ich würde sagen, wir stürzen das gerade rein, weil der Luca muss nachher wegrennen, weil er hat Termine. er ist zu wichtig für unseren Podcast. Aber wichtig sind auch die Sachen, die wir hier zu erzählen haben. Und wir fangen doch gerade an mit den Sachen für unsere Jubiläumsfolge. Deine Katze lenkt mich ab, Luca. Mit der Jubiläumsfolge, die in zwei Folgen ansteht. Und ihr könnt ja auch mitmachen, weil wir haben nämlich ganz viele tolle Sachen zu gewinnen. Jetzt kann ich euch nämlich genau sagen, was es gibt. Aber ich sage euch zuerst, was ihr machen könnt. Wir haben zwei Wettbewerbe oder zwei Möglichkeiten, wo ihr etwas gewinnen könnt. Das eine, das seht ihr dann im Podcast. Dort müsst ihr einfach zulassen und mitmachen. Und fürs andere könnt ihr uns eben so kurze Audio-Files schicken von Übergängen. Lustige Übergänge. Bessere, wie ich sie amigs mache.
Was
und zwar geht es darum, wir haben uns ja gegenseitig Höllenaufgaben zugewiesen. Und jetzt, wir sind sechs im Podcast, das heisst, wir brauchen 5 Überleitungen. Und ich könnte uns eine schicken, 2, 3, 4, 5, so viel und so wenig, wie ihr wollt. Einfach geschwind das Audio-Ding aufnehmen, ihr könnt es auf dem Handy aufnehmen, als Sprachnachricht. Wenn ihr es mitkennt, umso besser, aber es kommt wirklich nicht so darauf an. Hauptsächlich, ihr könnt uns das Audio schicken an podcast.digitec.ch oder auf Discord. Ihr könnt auch direkt jemanden von uns mailen. Und genau, wir brauchen den Übergang zwischen diesen 5 Sachen. Wir fangen an mit mir. Ich muss ein Gedicht, das von Herzen kommt, über den Tom Cruise schreiben. Dann kommt das nächste, der Luca, wo wir das Star Wars Holiday Special schauen, wo ja richtig grottig sein soll.
Dann der Domi. Ich habe im Fall übrigens eine Aufnahme gefunden, wo 4K auf 4K upgraded wurde, damit ich den Schund mit 4x mehr Pixel schauen kann.
Yeah. Es wird schön, es wird schön. Ja, in 4K spielt dann der Domi sicher auch Gollum, das berühmt-berüchtigte Spiel. Und der Flo schaut dann oben mit Paw Patrol Kopfhörer, mit so richtig guter Qualität, damit es geniessen kann.
Ja, ist geil.
Mhm. Und der Samuel wird sich auch freuen. Er darf ein Android-Smartphone testen, als grosser Apple-Fan. Und zum Schluss kommt die Michelle, die das soziale Netzwerk von Trump, Truth Social, wird ausprobieren. Und die wird versuchen, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Genau, das sind unsere Aufgaben. Und zwischen denen bräuchten wir irgendeine kurze Überleitung. Das kann ein Satz sein, irgendetwas Kurzes. Wenn euch etwas einfällt, schickt eine. Und wir tun einfach dann die 3 lustigsten, die prämieren wir. Und eben Preise haben wir unter anderem von Microsoft haben wir das Surface Go 3 mit das mit dem Intel Core i5 und 8 GB RAM, glaube ich, im Wert von 570 Franken. Und der Martin Jude hat das bei uns getestet. Er hat es recht gut gefunden. Ich glaube, er hat das zweite vor allem so gut gefunden, dass er sich es gerade gekauft hat. Er ist, glaube ich, noch ein bisschen enttäuscht, dass 3 nicht noch mehr neue Sachen gebracht hat. Ja, ich glaube, ein recht cooles Gerät. 15 Stunden Akku, ist also nicht leid. Dann haben wir einen Canon EOS R50. Die hat übrigens der David schon mal getestet. Es ist so eine Einsteigerkamera, ist ein komplettes Set im Wert von 760 Franken. Und der David war auch recht überrascht gewesen. Preis-Leistungs-Knüller hat er es genannt. Mit tollem Autofokus. Also, genau, muss eine tolle Kamera sein. Und dann auch noch Adobe Creative Cloud für 1 Jahr, wäre von etwa 700 Franken. Oh. Könnt ihr gönnen. Die brauchen wir ja sonst alle mit diesen ganzen Adobe-Programmen, schon das, wo wir eigentlich täglich damit arbeiten. Und ich kann eigentlich noch etwas zu dem Firefly KI erwähnen. Aber ich glaube, Michel hat vor allem mit dem gearbeitet. Das ist einfach die Adobe KI, die ja in all diesen inneren Programmen vorkommt. Aber ich weiß nicht, habt ihr die schon mal gebraucht?
Nein.
Nein. Okay, dann kannst du vielleicht Mischa nächstes Mal erwähnen, was sie mit der alles gemacht hat. Die gibt es eben in 10 Schuhe.
Was ist die im Photoshop oder was?
In Premiere auch und so. Die kommt ja in verschiedenen Programmen zum Einsatz. Genau. Ist aber schon noch cool. Ja, und der Rest von den Preisen, damit wir dann auf 6 kommen, für die gibt es dann noch Gutscheine von Digitec Galaxus. Die muss ich dann noch bestellen. Noch schauen, wie viel wert, dass wir da dürfen reinbuttern noch. Genau, aber das füllen wir noch mit dem auf. Also, dann würde ich sagen, dann kommen wir zu unserem regulären Programm und wir fangen an mit den News, wo wir über TikTok reden, wo möglicherweise, vielleicht auch nicht, verkauft wird an die USA. Die USA hätte das gern, TikTok hätte es nicht so gern. Über das werden wir reden. Dann im Big Screen reden wir über The Fall Guy. Nicht The Fall Guys. Nicht mit dem zu tun, obwohl, vielleicht eben schon. Der Luca wird es was erzählen. Und in der Spielecke reden wir über Stellar Blade und Manor Lords. Aber zuerst haben wir noch ein paar Richtigstellungen, weil ihr Unsinn erzählt habt in der letzten Folge. Und zwar über Netflix Swiss Guy. Genau. Luca, was ist denn? Hat denn nicht ganz gestimmt? Wir haben über die Preiserhöhung geredet.
Genau. Also zu meiner Ehrrettung, ich hab keinen Unsinn erzählt, sondern Moneyland in dem Sinn, beziehungsweise was ist passiert? Wir haben ja letzte Woche über die News geredet, dass Netflix die Preise erhöht oder beziehungsweise Preise in der Schweiz erhöht hat per 12. April und niemandem davon erzählt hat. Der Part an sich, der stimmt ja auch, der ist nicht falsch, das ist so passiert. Moneyland hat dann aber geschrieben, dass Netflix das bei den bestehenden Kunden auch erhöht, und zwar schon mit der nächsten Rechnungsperiode und das auch ohne halt irgendjemandem etwas gesagt zu haben. Und Moneyland selber hat in seinem Artikel wirklich auch explizit geschrieben, dass sei ihnen so von Netflix bestätigt worden. Und wir haben ja das letzte Woche so besprochen und wir haben gesagt, hey, das ist doch, also wie Netflix verstößt gegen seine eigene Richtlinie, das kann doch nicht sein. Und das haben wir wirklich den ganzen Tag nicht losgelassen. Dann habe ich selber auch nochmal Netflix angeschrieben und gesagt, und gefragt, hey Leute, kann das wirklich stimmen? Macht ihr das wirklich? Und Netflix ist dann mit der Antwort gekommen, nein. Nein, die Leute, also es wird die, wo es wird, beziehungsweise es wird ja alle betreffen, auch bestehende Kunden, aber man wird in jedem Fall mit dem E-Mail informiert und der kommt etwa 30 Tage vorher, also mindestens 30 Tage vorher, bevor eben die Rechnungsperiode anfängt, wo der Preis aufgeht, und dann hat man bis dahin Zeit zu reagieren, zu sagen, bleibe ich nicht. Aber es wird nicht einfach anpassen und im Nachhinein irgendwann mal merkt man es. Also das ist wirklich der Part, der hat nicht gestimmt. Es wird vorinformiert. Warum Moneyland das so geschrieben hat, hat Netflix gesagt, wissen sie selber auch nicht. Sie haben ihnen genau das Gleiche gesagt, was sie mir gesagt hat. Da ist irgendwo ein Missverständnis passiert. Ich weiß nicht wo, ich bin nicht dabei gewesen, ich weiß nicht, ich wollte auch immer irgendwie die Schuld zuschieben. Es ist jetzt einfach halt so gewesen. Moneyland übrigens eine von der vertrauenswürdigsten, also es ist so eine unabhängige Vergleichsplattform, ja. Und die sind extrem seriös und vertrauenswürdig und eigentlich, also ich glaube nicht, dass da irgendjemand in die Pfanne hauen.
Nein, ja,
das stimmt schlecht. Nicht. Also das ist vor allem der das geschrieben hat, der ist ja also sehr bekannt. Der ist früher mal bei Comparis gesehen und der ist schon sehr lange in dieser Branche und der ist absolut trustworthy. Also ist
ja, eben, aber halt einfach schlecht recherchiert oder einfach das nicht genau überprüft.
Gibt's ja einfach auch Fehler. Oder
und wir haben es ja eben auch, weil direkt vor dem Podcast wir das erfahren, haben wir es auch nicht können, die Anfrage noch schicken. Aber interessant finde ich übrigens eben, Flo hat ja nachher gerade nochmal ein Beispiel. Früher habe ich das Gefühl, ist es schon irgendwie gewesen, dass du bei den bestehenden Kunden, dass die Preise sich meistens dann nicht irgendwie immer erhöht haben. Also, ach, das Gefühl, das ist einfach, solange du noch bist, hast du damals solche von einer Vorzugsbehandlung profitiert. Das ist auch vorbei. Ich habe gerade wieder gelesen, Swisscom macht es gerade auch wieder eine Preiserhöhung, obwohl sie noch versprochen haben, dass sie es nicht machen. Für verschiedene Abos. Und das ist wirklich, da gibt es einfach kein Halten mehr. Da ist einfach das Geld, das ist einfach gnadenlos überall rein, ob du schon 10 Jahre Kunde bist oder neu kommt. Und ja.
Der Unterschied ist natürlich aber auch, dass du halt sehr schnell auch wieder abspringen kannst, oder du hast gar keine Bindung mehr, so etwas existiert quasi nicht mehr. Also, außer halt bei der Swisscom, aber eben jetzt bei den Streaming.
Aber eben bei Sky haben wir auch noch, hast du noch eine kleine Richtigstellung?
Ja, also eigentlich ist auch das keine Richtigstellung. Zuerst mal zu dem Punkt der Werbung. Ich habe dort Auskunft eingeholt, wenn kommt denn die Werbung, und sie heissen, ja, also, das ist noch nicht so klar, Pre-Roll und während am Schauen. Und jetzt hat Luca tatsächlich das Schick, sie ist ja blind, Luca, weil sie denkt, aha, Streaming, das macht den Druck. Also Werbung bei Sky, bei dem billigen Abo, in Anführungszeichen, günstigsten Abo, wird nur Pre-Roll kommen. Also ihr werdet zuerst Werbung sehen und dann könnt ihr da werbefrei eure Serie schauen. Das ist das eine. Und das andere, wo noch unklar war, ist, das ist, wie lange bleibt der Treuebonus für bestehende Kunden bestehen? Sky sagt forever. Also, was auf Deutsch heisst, bis auf Widerruf.
Ich kann es gerade sagen. Das ist für immer, bis wir unsere Meinung ändern.
Da ist der Treuebonus, Phil, bei Sky.
Ja,
Sky. Ja, aber es wird trotzdem teurer. Also, der Preis bleibt nicht gleich. Es geht einfach weniger steil auf.
Ich bin gespannt bei Swisscom, der Blue Sport. Dort, an dem sind wir ja nicht vorbeigekommen. Und hey, den haben wir ja auch noch extra gemacht, bevor dann die Preise aufgeschlagen haben. Und dann darfst du das Abo jetzt ja nicht mehr künden. Sonst gehst du ja ins Teuren rein. Ich bin überzeugt, irgendwann trifft es dann die gleich noch.
Wir dürfen da gar nicht da nicht, weil also über Blue Sport könnte ich mich den ganzen Podcast lang aufregen.
Also gut, bevor du das machst, würde ich sagen, springen wir rüber zu den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Und dort darfst du dafür wieder ragen, eventuell Flo. Es geht nämlich um TikTok und dort ist gerade einiges am Tun in den USA.
In den USA und in Europa tatsächlich, sind aber zwei ganz verschiedene Sachen. Ich komme zuerst kurz zu den Europäern, weil das ist relativ schnell abgefrühstückt. Es gibt ja mittlerweile auch eine Lite-Version, die heisst tatsächlich TikTok Lite, die App. Die ist in Europa bisher in Frankreich und in Spanien erhältlich. Und die ist lanciert worden dort ohne die Risikoeinschätzung, wo TikTok, also wo die grossen Plattformen, unter anderem TikTok dazu können, müssen abgeben. Weil in dem TikTok Lite gibt's so ein Rewarding-Programm. Also wenn du oft likest, wenn du viele Kollegen dazu einladest, die App runterzuladen und die das auch machen, und wenn du halt lang an gewissen, das heisst ja nicht Reels, aber ihr wisst, was ich meine, an diesen Videos dran bleibst, dann wirst du rewarded tatsächlich mit digitalen Coins und mit dem kannst du dir dann so Gutschein kaufen, so Amazon-Gutschein und weiss nicht was. Und das laut Einschätzung von der EU und auch meine persönliche Meinung, ist ein ziemlicher Suchttrigger.
Ja, natürlich.
Das ist eben, und laut Digital Services sagt, wäre Netflix A dazu verpflichtet, so eine Risikoeinschätzung abzugeben und B, natürlich hat es auch gewisse Passagen, wo Minderjährige geschützt werden müssen. Und gegen das, um das scheren sie sich offenbar nicht gross. Und dementsprechend läuft jetzt dort eine Untersuchung von der EU-Kommission, die halt in einer ziemlich grossen Busse enden kann. Also man wird noch sehen, wie das geht. Das wird sich noch eine Zeit ziehen.
Ein Busse heisst gross?
Gross heisst bis zu 1% vom Jahresumsatz oder täglich 5% vom Tagesumsatz oder so etwas. Also man redet da schon von Millionen und Milliarden.
Wo fließt das ist auch immer das Thema, wo fließt eigentlich das Geld denn an? Ich habe das Gefühl, die EU hat mittlerweile so ein paar rechte Bussen verteilt, oder? Ein paar Milliarden eingenommen. Das ist ja nicht nichts.
Ja, also durchgesetzt haben sie noch die wenigsten, gell? Da gibt es natürlich dann auch Berufungsverfahren und weiss nicht was. Also
aber gleich, ich meine, wenn du mal eine Milliarde kassierst von Apple oder so, sind ja mittlerweile bei allen so recht, finde ich, Finger geklopft. Das ist doch schon fängst ein guter Goldspeicher.
Das ist es so. Also die Kaffeemaschinen in der Brüsseler Kantine will auch finanziert sein, gell? Nein, ohne Flachs. Ich nehme an, das kommt einfach so in die Steuerkasse. Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich da naiv. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau.
Das muss ich mal irgendwo nachlesen. Okay. Ja gut, aber eben, aktueller ist jetzt eben genau das in den USA, wo das Parlament dort versucht. Genau.
Also die sind ziemlich rabiat. Also die Amerikaner sehen, also für die Amerikaner oder für die amerikanischen Politiker geht eine grosse Gefahr aus von TikTok. Einerseits haben sie Angst, dass dort alt anti-westliche Propaganda gemacht wird, antidemokratische Propaganda von den Chinesen, um quasi so den Gedanken von der amerikanischen Jugend zu vergiften. Das ist das eine. Das andere ist, dass halt der Hauptsitz von ByteDance ist die Muttergesellschaft von TikTok, das befindet sich in Peking und dort kannst du dich natürlich dem Einfluss von der chinesischen Regierung nicht entziehen und die Amerikaner haben Angst, dass die halt Zugriff haben auf die Nutzerdaten und so US-Bürger können ausspioniert werden. Und dann hat es einen Gesetzesvorstoss gegeben, der gesagt hat, hey, ByteDance, entweder verkaufen dir TikTok einfach an einer amerikanischen Firma oder an einem amerikanischen Konsortium Oder wir nehmen die einfach aus dem Store, aus dem App Store von Apple, von Amazon, von Google, von Schieß mich tot. Also die App wird dann in den USA einfach nicht mehr existieren. Und ja, da reden wir halt etwa von 150 bis 170 Millionen Nutzer innen.
Also, aber also Moment, erstens mal, haben wir das nicht schon mal gehabt? Das kommen
wir Trump hat es auch schon versucht, ja.
Der Trump hat das versucht, ja. Und ist aber vor Gericht gescheitert.
Aha.
Vor welchem Gericht? Oder?
Vor irgendeinem.
Ich glaube, in dem Staat einfach.
Okay. Also in Montana ist mal so ein Ding auf Eis gelegt. Sie haben es mal nur im Staat Montana verbieten.
Okay. Ja.
Dort hat es geheißen, es verstoßt gegen das First Amendment, also der erste Verfassungszusatz von der Free Speech.
Mhm. Also sie haben gesagt, du darfst nicht verbieten TikTok, weil du nimmst, was der chinesische Regierung Redefreiheit.
Also das ist vor 4 Jahren gesehen. Mhm. Ob das im Detail genau das gleiche war wie jetzt, weiß ich nicht. Aber jetzt ist es effektiv so.
Genau, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wenn es schon vor 4 Jahren, ich sage mal, der Versuch, ein Gesetz aufzubauen, also ein Gesetz in Kraft treten zu lassen, das sagt, du musst verkaufen oder wir nehmen dich raus. Und es ist abgelehnt worden. Was hat sich jetzt verändert?
Ich glaube, vor vier Jahren ist es glaube so gewesen, dass er es einfach grundsätzlich mal verbieten wollte. Aber da muss ich ehrlich sagen, also
komplett verbieten, einfach egal was passiert, ob sie
verkaufen oder nicht.
Und weißt, es ist ja auch nicht bis vor das oberste Gericht und so. Also weißt, das kann man ja immer weiterziehen. Also ich glaube, erst dort ist es ja endgültig vor dem Supreme Court entschieden, oder?
Aber eben vor vier Jahren war es unter unter der Biden-Administration. Das heisst, es ist so ein Bipartisan-Ding. Also es ist egal, ob Republikaner oder Demokraten, beide haben etwas gegen TikTok.
Nein. Also es ist, genau, ich muss es noch genauer ausführen. Also auf jeden Fall, der Senat und das Repräsentantenhaus haben jetzt beide dem zugestimmt. Der Biden hat das unterschrieben, gestern. Und jetzt geht das los. Und grundsätzlich, ja, Demokraten und Republikaner unterstützen das. Mit einer überwältigenden Mehrheit ist das angenommen worden.
Schön, haben sie etwas gefunden, was sie übereinstimmen.
Ja, wir hassen alle TikTok zusammen.
Alte Leute gegen eine Social-Media-App können wettern, ist ja auch verdammt einfach.
Es ist halt chinesisch, gell? Dummerweise ist es aber eben so, dass der Trump, der vor 4 Jahren noch so ein absoluter Anti-TikTok-Verfechter war, der fährt jetzt ein bisschen Zickzack-Kurs. Du merkst halt, dass Wahljahr ist und der Trump selber will halt natürlich sich A nicht verscherzen mit jungen Wählern und B, und Achtung, jetzt kommt eine Verschwörungstheorie, die ich nicht beweisen kann, aber die ich finde, liegt recht nahe. Es gibt einen Mann, der Jeffrey Yass, der ist ein Amerikaner und ist ein grosser Spender von der Republikanischen Partei und vom republikanischen Wahlkampf. Für die tritt Donald Trump ja an. Und der wiederum ist Grossaktionär in dem Konsortium, wo ByteDance besitzt. Also die ByteDance, die Chinesen in Anführungszeichen sagen, hey, ByteDance ist gar nicht mehr, hast gar keine chinesische Mehrheit, es ist eigentlich gar keine chinesische Firma, sondern A, ihr Finanzdepartement liegt auf den Cayman Islands, ein Schelm, wer der Böse dabei denkt, und B, 60% von der Firma gehört einem Konsortium bestehend aus x verschiedenen Firmen von der ganzen Welt, unter anderem auch US-amerikanischen. Und eben die seine Firma, dem gehört, glaube 15% von diesen 60. Also ein relativ grosser Teil von ByteDance.
Ah, okay, also fast, also eigentlich die Hälfte von ByteDance, wo TikTok betreibt, gehört schon den Amerikanern.
Ja, aber der entscheidende Unterschied ist eben, dass
15.
Die sind verteilt, also 60% sind offenbar schon in westlichen Händen.
Ja. Nicht zwingend, aber also global, einfach nicht in chinesischen.
Genau, nicht chinesisch, okay. Aber verteilt, aber 20% ist in chinesischer Hand. Nein, aber ich habe gelesen, 20% gehört der Regierung, glaube ich. Das heisst, sie haben einfach die Bestimmungsmehrheit. Weil einfach, gut, es ist ja gleich, selbst wenn es 40 wäre, ist
es dann also noch mehr. Es ist ja so, dass 20% gehört den Gründer von TikTok und 20% gehört den Angestellten von ByteDance, die in China sind. Oder?
Eben, das heisst einfach, sie sind einfach mehr Auch wenn aber, sie weniger Prozent hätten, sind sie eine einzige Stimme, sozusagen ein geschlossenes Niveau.
Genau.
Dann viel mehr hat als alle anderen, weil wenn die 60% Nicht-Chinesen, 1% dort, 5% dort, ja, die müssen dann alle geschlossen sein, oder?
Ganz, ganz genau. Und vor allem, eben wie gesagt, auch, es muss ja auch, also eben, das sind ja natürlich auch Leute, wo teilweise auch in Staaten sitzen, wo vielleicht tendenziell eher mit China verbündet sind. Also es gibt ein Dokument, wenn ihr auf meinen Hintergrund geht, habe ich das Dokument verlinkt, wo jede einzelne Firma auflistet, wenn es euch interessiert und wo die sitzen. Und dort ist natürlich das Problem, selbst wenn sie in westlichen Händen sind, die verdienen natürlich dran und denen ist natürlich nicht dran gelegen, dass das verboten wird in den USA, weil in den USA ist der Markt der grösste, oder? Und genau, und jetzt ist es natürlich ein bisschen so, das ist eben meine Verschwörungstheorie, der Yass, das ist ein wichtiger Geldgeber für den Trump in seinem Presidential Run. Und der will den natürlich nicht anpissen, weil der verdient natürlich Geld mit TikTok. Mhm. Und darum ist jetzt der Trump so ein bisschen am Zickzack und kommt jetzt auch ein bisschen mit Free Speech und hat dann Angst, wenn es den TikTok nicht mehr gibt, wird dann Facebook zu mächtig und Facebook is an enemy to the people of the USA. Mhm. Oder weil, ja.
Vielleicht zwei Sachen, die da interessant sind. Einerseits, was ist an dem Vorwurf dran, dass die ganzen Daten nach China gehen? Würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, das stimmt vermutlich, weil alle anderen Daten von amerikanische Social Media Netzwerk, würde ich auch behaupten. Mm-hmm. Die gehen alle zu den USA, darum gehen die vermutlich schon nach China. Und wie sind denn die Chancen, dass das tatsächlich verboten, sprich verkauft wird?
Also es ist halt wirklich absolut nicht beweisbar, dass die an die chinesische Regierung gehen. Ich gebe dir recht, es liegt relativ nah. Wobei man sehen muss, gell, TikTok ist nicht gleich ByteDance. ByteDance hat auch noch andere Apps und sonstige Unternehmungen. Und TikTok hat tatsächlich seine Base in Kalifornien und in Malaysia. Aber das liegt relativ nah, das ist das eine. Das andere ist, dass es verkauft wird, bezweifle ich persönlich sehr stark. Weil erstens hat es einen Marktwert von gemäss Bloomberg 270 Milliarden. Wer will das zahlen? A. B. Die, was können zahlen, die amerikanischen Unternehmen, was können zahlen, also Google und Meta mainly, die dürfen nicht, weil die haben kartellrechtliche Probleme jetzt schon in den USA. Also die können nicht noch einmal so einen grossen Player kaufen.
Dann also nur Microsoft könnte, weil sie keine Sozialnetzwerke haben.
Microsoft wäre eine Möglichkeit oder theoretisch auch noch Oracle, aber Oracle hat eigentlich zu wenig Geld.
Also wenn du von Kartellrecht redest, dann redest du eigentlich vor allem von Monopolstellung, oder? Also
ja, oder einfach sehr grosse Marktmacht. Nicht genau, unbedingt Instagram. Ein Monopol, aber sehr gross. Genau, einfach halt Instagram, Facebook. WhatsApp gehört ja auch rein, jetzt Imagine, da kommt noch TikTok dazu.
Ja.
Und bei Google ist es ein bisschen ähnlich. Mhm. Ähnliche Situation. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass der chinesische Staat auch kann intervenieren und der Muttergesellschaft ByteDance sagen, wir verkaufen keine potenziell keine Technologie, weil der Algorithmus hinter der App TikTok ist natürlich nicht offen, das ist ein proprietärer Code und die Chinesen wollen logischerweise nicht, dass man weiss, wie der funktioniert und dass die Amerikaner den können nachbauen können und dann werden sie da ihr Veto einlegen. Und es ist aktuell so, dass eigentlich das Gesetz sagt, bis Ende Jahr muss ByteDance jemanden gefunden haben, einen Amerikaner gefunden haben, der ihnen das Ding abkauft und sonst wird es einfach verboten. Und jetzt das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und darum ist die Chance im Moment gross, dass dann die App tatsächlich einfach aus den App Stores verschwindet in den USA. Ausser es besteht eine realistische Chance, dass sie jemanden finden, kurz nach dieser 9-monatigen Frist. Dann kann der Präsident Biden sagen, okay, er kriegt noch 3 Monate mehr. Das Problem ist nur, wenn der Biden abgewählt wird und ab Januar dann der Trump Präsident ist, sagt er, ach, wir blasen das ganze Zeug ab und schauen mal, wie es weitergeht. Also es gibt momentan sehr viel Ausgangslage.
Sie haben ja schon gesagt, also der Chef von TikTok, dass sie das natürlich wieder anfechtet vor
Gericht. Absolut. Ah, sie gehen rechtlich dagegen vor in den USA. Sie sehen das auch gar nicht ein. Es gibt, sie manieren mangelnde Beweislage. Sie berufen sich auf das First Amendment, wo da schon vor 4 Jahren dafür gesagt hat, dass das abgeschmettert wird von einem US-Gericht tatsächlich. Und also die Wahrscheinlichkeit, dass TikTok tatsächlich einer amerikanischen Firma wirklich verkauft wird, ist minimal, meiner Meinung nach.
Was hat das für Auswirkungen für die Nutzung von TikTok außerhalb der USA, also konkret bei uns? Jetzt die verschiedenen Szenarien, die möglich wären, von Verkauf über Verbot bis zu, es passiert vielleicht gar nicht,
Also ja, wenn es verkauft wird, dann kommt es darauf an, wird es mit dem Algorithmus verkauft oder ohne den Algorithmus, der dahinter steckt, wird nur die App verkauft. Dann könnte es vielleicht ein bisschen anders funktionieren und weniger Hooking sein. Also aus Konsumentensicht, oder? Wenn es verboten wird in den USA, dann ist es so, es sind ja nur neue Downloads verboten. Es sind immer noch Millionen von Geräten, die das Ding installiert haben.
Ah, und nur neu würde, als wer es schon hat, aber der bekommt einfach keine Updates mehr und keine.
Genau, okay. Das wird dann mit der Zeit ein bisschen das Problem sein. Und du kannst davon ausgehen, natürlich, dass das wird natürlich sehr viel weniger attraktiv für Influencer oder für Content Creator, weil die finden natürlich niemand mehr in Amerika, der ihnen Geld zahlt für ihre Clips, weil TikTok ist offiziell kein Thema mehr. Und dann werden die abspringen und aufhören Content machen und dann wird es natürlich sehr viel weniger Content geben, generell auch für uns. Auch wenn bei uns TikTok nach wie vor dann wird funktionieren und auch abladbar sein.
Ich fände es irgendwie auf eine Art erst noch spannend, weil ich habe dann auch das Gefühl, die realistischsten Szenarien sind entweder, sagt das Gericht, nein, das kann man nicht einfach verbieten, oder die App wird wirklich einfach die gibt es dann einfach nicht mehr in den USA. Scheinen mir die zwei realistischsten Szenarien. Und irgendwie ist schon noch spannend, wenn es ein soziales Netzwerk gibt oder App gibt, die schon bestehend ist und dann sind einfach die Amis weg. Es wäre einfach auch mal so erfrischend. Mach mal ohne die ganzen Ami-Feeds drin.
Artverwandt ist ja zum Beispiel, du erinnerst dich vielleicht noch an Huawei, oder? Genau. Eine Firma, was mal gegeben. Nein, also die gibt es ja immer noch. Aber die sind ja drauf und dran gewesen, Weltmarktführer zu werden, vielleicht hinter Samsung. Also die haben ja zeitweise Apple überholt mit Handyverkäufen und so, und dann ist das grosse Embargo gekommen und am Anfang hat man da geschnaubt und gesagt, ja, okay, gut, dann hole ich mir WhatsApp halt über den Drittstore und so, weil es das nicht mehr gibt. Und jetzt schau, was mit ihnen passiert ist. Das ist jetzt 5 Jahre her, 2019 gewesen, weiß ich noch. Und die sind außerhalb von China, Huawei, vollkommen irrelevant geworden. Ja. Also es ist schon eine Waffe.
Es ist völlig, du stirbst völlig aus als App. Und das ist wirklich das mit den Content Creators, glaube ich, wo der Punkt ist. Das ist ja,
genau.
Das lebt vom Content. Das ist, die App ist der Content, der drauf ist. Und natürlich der Algorithmus, wo dir den richtigen Content an die richtige Person bringt und dich halt eben so hooked und süchtig macht. Aber wenn der Content Creator seine Contents nicht mehr kann auf alle möglichen Plattformen weiterspielen, dann ob es jetzt verkauft wird, ich habe mich auch gefragt, was ist verheerender für TikTok? Verkauft zu werden ohne Algorithmus oder so, oder irgendeiner Firma, die dann den Algorithmus selber muss bauen, wie Microsoft oder so, und vielleicht einen scheiß Algorithmus baut, oder halt wirklich also quasi eben von den Apps zu verschwinden. Irgendwie, egal welche Variante, ich habe wie das Gefühl, über kurz oder lang stirbt es aus und TikTok wird dann weg sein und dann gibt es halt nur noch Instagram und YouTube und das ist eigentlich auch genau der gleiche. Also man müsste ja eigentlich, wenn man eher, also überhaupt die ganze, die Chinesen nehmen da Einfluss auf den Content, an das glaube ich nicht.
Das ist doch heuchlerisch. Also ihr sind genauso Gift, die westlichen Social Media Apps.
Nein, vor allem, ich schaue ja, also ich bin ja selber ich muss zugeben, ich bin selber abhängig von TikTok und Instagram Reels. Ich bin auf beiden Plattformen viel zu viel, als das gut für meine Gesundheit ist. Und ich merke aber keinen Unterschied im Content. Also die viralen Videos, die Content Creators, sie sind überall die gleichen. Du bist in deiner Bubble drin, politische Bubble, wo dir das zuspielt, was dir eh passt. Also wenn du pro Trump bist und so wird dir Trump ist super und Biden lustige Videos, Biden Fails kommen und umgekehrt kommt das. Ich sehe nicht irgendwie, wo jetzt da ich pro chinesische Propaganda und antidemokratische Propaganda bekomme. Das ist schüchle. Das geht wirklich einfach, das
ja, die ganze Zeit. Es kommt ein bisschen darauf an, in was für eine Bubble du bist. Es ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil einerseits kann man natürlich sagen, ja gut, also Chinesen sind ja nicht besser, probier in China mal Instagram abzuladen, gell, no chance. Ja. Hankerum sind ja die Amerikaner die die demokratischen Positionen vertreten und den Free Speech und so. Und es ist schwierig, ja.
Ja, auch noch schnell, das habe ich eben gestern dann auch noch mal schnell nachgelesen, dass da... das hat heise berichtet, gerade letzte Woche und Anfang dieser Woche, ist ja in den USA ein neues Überwachungsgesetz, beziehungsweise neu ist es nicht, sondern es ist eins, das am Auslaufen war und ist jetzt verlängert worden, das Foreign Intelligence Surveillance Act. Und das ist im Prinzip abgebrochen, ganz einfach, eigentlich genau das Gleiche, was China macht, nämlich ein Gesetz, das dafür sorgt, dass Dritte dazu gezwungen werden könnt, also legal quasi dazu gezwungen werden könnt, heimlich fürs US-Geheimdienst zu spionieren. Also in dem Sinn. Und das hat Biden wirklich auch gerade am Freitag hat's den Senat abgesegnet und am Samstag den Biden. Und im Grunde genommen ist das wirklich fast das Gleiche, was die Chinesen machen. Müssen wir jetzt Europäer quasi darauf bestehen, dass Instagram an eine europäische Entität verkauft wird, damit die Amerikaner unsere Daten nicht abgreifen, oder? Also, oder wir müssen konsequent sein in dieser ganzen Diskussion. Ich finde es einfach ein bisschen schade. Die Vorwürfe an TikTok stimmen. Ich glaube, viele davon stimmen, sind fair. Aber die ganze Diskussion sieht immer so aus, als ob TikTok und China die einzigen Bösen wären und Instagram und Google und Meta und alles. Das sind die Guten.
Aber gut, das stimmt in Europa einfach nicht. Oder? Sieht man also zum Glück, auch in den USA denke ich jetzt, es gibt auch genug kritische Stimmen. Aber in Europa ist es ja wirklich so, das sieht man ja jetzt, schaut man ja auf die genauso streng. Zum Glück.
Zum Glück. Zum Glück. Ja. Aber ich habe das Gefühl, die Diskussion ist schon sehr mehr anti-chinesisch als anti. Also man denkt zuerst mal an das Übel TikTok China, weil man will ja kein und niemand. Irgendwie erst in einem Afterthought kommt irgendwann mal auf, ja, eigentlich Dummies, aber sind auch noch viel besser.
Ja, wir sind NSA dann halt näher. Wir sind dann halt einfach näher.
Es sind halt zwei Blöcke, gell? Also genau. Das ist halt einfach so. Wir sind in Westeuropa. Aber hey, wir haben ja keinen Polit-Podcast, gell?
Hat sich Instagram dazu geäussert, weil die wären ja die grossen Gewinner, wenn das irgendwie verboten würde.
Wäre. Sorry?
Instagram.
Nein, also Meta haltet sich da brav
aus.
Ich glaube, aber Zuckerberg ist viel jetzt cleverer Dude, das würde sich jetzt da noch, das würde da irgendwie Stellung beziehen. Da.
Aber Insta und YouTube Shorts, die würden explodieren, logischerweise. Mhm. Hey, komm, wir springen doch eins weiter von TikTok, gehen wir zu Fall Guy.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, es hat nichts mit dem Game The Fall Guys zu tun. Fall Guys nur, ohne «de». Aber es wird trotzdem auch viel auf Fressigkeit, nehme ich an.
Oh ja. The Fall Guy ist ein neuer Film vom Regisseur David Leitch. Der hat unter anderem John Wick Film produziert und selber Regie geführt bei Atomic Blonde und Bullet Train. Also wer auf Action und Stunts steht, der hat schon mal einen guten Grund, um sich für The Fall Guy zu interessieren. Der Film läuft im Kino ab dem 1. Mai und dort spielen mit Ryan Gosling und Emily Blunt. Um was geht es genau in The Fall Guy? Also zuerst mal das Genre, es ist ein Action Rom-Com, eine romantische Action-Komödie sozusagen. In The Fall Guy spielt Ryan Gosling den Colt Severs, der vielleicht beste Stuntman der Welt, wo aber bei einem grossen Stunt tatsächlich ein Unfall passiert und der Severs dabei fast tödlich verunglückt, hängt er seine Passion an den Nagel. Und zwar ein ganzes Jahr lang taucht er komplett unter, bis in seine alte Produktionsfirma dann wieder zurück ins Boot holen will, unter dem Vorwand, dass seine frühere Flamme Jodie Moreno, gespielt von der Emily Blunt, ihn ausdrücklich als Stuntman verlangt Heggy. Nur Jodie, die war quasi immer die Regieassistentin und ist eben bei dem neuen grossen Blockbuster zur Regisseurin aufgestiegen und ja, Heggy ihn angeblich zurückhaben. Nur, wo der Colt als Set ankommt, merkt Jodie will überhaupt nichts von ihm wissen. Sie ist immer noch stinksauer und beleidigt, dass er sie einfach ein Jahr lang ghostet hat. Und es stellt sich heraus, dass der wahre Grund, warum sie den Colt Severs zurückgeholt haben, eigentlich ganz ein anderer ist. Nämlich, dass der Hauptdarsteller Tom Ryder, der Megastar, gespielt vom Aaron Taylor Johnson, spurlos verschwunden ist. Und der Colt Severs, der soll jetzt eben nicht nur die Schläge für ihn einstecken als guter Stuntman, sondern der Tom Ryder auch ausfindig machen. Und dabei stürzt sich der Colt Hals über Kopf, wie es sich gehört, für einen Stuntman mitten in einen Mordkomplott, wo die ganze Produktion zu stoppen droht. Und das will er natürlich verhindern. Und gleichzeitig will er Jodie für sich zurückgewinnen.
Was für ein 80er-Jahr, 90er-Jahr Actionfilmplot.
So geil.
Ein Stuntman, der zum Detektiv wird.
Genau, einfach so völlig random. Aber eben, es ist ein Action-Rom-Com. Das heisst, es ist ein Actionfilm mit viel Action. Und ich muss sagen auch, es ist die ganze Action, die man sieht in dem Film, die Stunts, das ist wirklich eine riesengroße Liebeserklärung an Stuntfrauen und Männer in Hollywood. Und das ist der Part, den ich grossartig gefunden habe. Also das sind Stuntfrauen und Männer, das sind ja die, die die Schläge einstecken, die auch maßgeblich an dieser Entstehung von diesen grossen Action-Set-Pieces beteiligt sind. Sie planen sie, sie führen sie aus, sie gehen die Risiken ein, oder? Also sie riskieren ihr Leben. Und wie der Ryan Gosling dann, also sein Charakter irgendwann mal im Film so leicht zürlich sagt, nein, es gibt keine Oscar-Kategorie für das und kann für das keine Oscars gewinnen. Also sie sind so ein bisschen wie so die unbesungenen Heldinnen und Helden und niemand kümmert sich um sie, aber eigentlich sind sie extrem wichtig für diese grossen Action-Produktionen und der Film rückt die halt wirklich im Mittelpunkt. Und das finde ich auch hure geil, so auf dem Meta, weil du siehst, wie ein Film entsteht, du siehst, wie der Stunt entsteht, während dem der Stunt ausgeführt wird. Oder? Also es ist so ein Film über einen Stunt, der gerade auch ausgeführt wird. Das ist also wirklich mega Meta. Und das ist wirklich der Part vom Film, der mir mega gefallen hat. Und es gibt übrigens auch eine Szene, wo er als Stuntman sein Auto muss überschlagen. Und der Stunt selber hat tatsächlich einen Weltrekord gebrochen. Und zwar einen Stunt mit den meisten Überschlägen, also das Auto mit den meisten Überschlägen in einem Auto. Das hat sie noch nie gemacht, einen Unfall mit so viel Überschlägen. Das ist ein Weltrekord. Und wie viele Überschläge das gewesen sind, das sagen natürlich nicht. Das sagen sie aber im Film, wie viele das sind. Weil das ist natürlich dann auch innerhalb vom Film ein Weltrekord. Aber es ist tatsächlich ein Weltrekord. Das ist genau das, was ich mit dieser Meta meine. Und ja.
Ist es in dem Fall mehr Action als Rom-Com?
Hey, genau, auf das wollte ich kommen. Also während ich da mega schwer über die Action, das ist wirklich das, was mir mega gefallen hat, ist es halt, ich sage jetzt mal unter Anführungs- und Schlusszeichen, leider auch ein Rom-Com. Das mit leider meine ich wirklich nur wie ich persönlich, das ist mein Ding, ich stand nicht so auf Romantik.
Auf Liebe, du magst einfach die Liebe
doch,
nicht,
doch,
oder?
Ich liebe die Liebe, aber irgendwie... ja,
meine Seele ist dunkel.
Abgetötet, mein Herz ist kalt und ein Grinch. Und, nein.
Bist du nicht verheiratet?
Ja. Das darf niemand hören. Das, zum Glück los ich nicht den Podcast meistens. Jedenfalls, es ist, wie soll ich sagen, ich glaube, objektiv betrachtet ist es eine gute romantische Komödie. Es ist halt wie jede romantische Komödie, es ist alles ein bisschen überspitzt, es ist alles ein bisschen übertrieben. Die Konflikte werden ein bisschen künstlich aufgebaut und man weiß halt einfach schon von einem Kilometer entfernt, auf was es hinausläuft. Und es ist für mich wie so ein bisschen fast zu fest eine Karikatur oder fast ein bisschen zu fest eine Überspitzung von denen. Also, weil niemand nimmt sich in diesem Film ernst. Das ist ein einziger Seitenhieb auf alle. Natürlich, die Stuntfrauen und Männer nehmen sich auch ein bisschen selber ins Visier, aber nicht so stark wie zum Beispiel die Studios und Regisseure und all das Zeug und der Zirkus und die Stars umeinander. Aber eben. Ich glaube, ich bin einfach der Falsche, um zu sagen, das ist eine gute Rom. Es ist schon eine gute Rom-Com, glaube ich, aber ich bin halt einfach nicht in dem Market für das.
Aber es ist dem verdünnt es aber auch noch eine völlig Standard-Romanze. Weißt du, es gibt ja zum Beispiel eben den, den du jetzt nicht gesehen hast, der mit Sandra Bullock. Ah, wie hat der geheißen? Aber ich weiß es nicht mehr. Habt ihr Tommy oder Flo den vielleicht gesehen? Sie ist eine Autorin und geht mit ihrem. Ich weiß nicht, ob sie entführt wird irgendwie in den Dschungel und dann geht sozusagen ein Cover-Model, wo eigentlich ein Held. Spielt aber erst natürlich nur als Covermodel, versucht sie dann zu retten. Und den habe ich recht lustig gefunden. Weil sehr er gut, eben ja. nicht, das ist halt nicht so ein typischer Romanze,
der ganze Sache. Ich hätte noch könnte sein, gell? Ich habe auch das Gefühl, es ist irgend so ein komischer Titel.
Irgend so ein doofer Name in dem Fall. Ist ein Name, der einem nicht passt. Aber es würde passen. Den habe ich sehr lustig gefunden, weil er nicht typisch so die typische Action-Romanze ist, wo du einfach on-off und so mit irgendwie dann noch irgendein Missverständnis, wo du dann wieder musst klären, wie man es da bei Fallout gesagt hat, was dir zum Glück nicht passiert in der Serie. Aber ja gut, Action-Hui, Romanze, okay.
Ja, eben, ich stehe halt nicht so auf das drum. Ich glaube, wer auf das steht oder wer sagt, mal, ich hätte Bock mal wieder mit meiner Frau, Freundin oder wie auch immer eine coole Action-Komödie oder eine coole romantische Komödie schauen, die dann auch noch für mein Action-Herz auch noch etwas hat, ist das der perfekte Film. Wahrscheinlich ist das der perfekte Date-Film.
Genau. Okay. Das, also,
für beide ein bisschen etwas. Oder? Zwei unglaublich schöne Menschen, die Romanzen da haben und gleichzeitig auch noch alles um sie herum explodiert und macht und tut. Es ist etwas für alle dabei, aber ich, ja, das,
Ja, aber ich bin immer noch ein bisschen schockiert, dass du gesagt hast, dass es keine Kategorie, Oscar-Kategorie für beste Stunt gibt, die eigentlich können schwören, dass es das sicher gibt, dass man irgendwie so sind. Aber das gibt es wirklich nicht. Also ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Oscars, aber das ist so wie etwas, was logisch wäre, finde ich. Aber
das fehlt total, krass. Gell? Der beste Stunt und so, wo das wäre.
Aber nein, hat das überhaupt keinen Sinn. Ja.
Sie müssen einfach dann früher, dann hätten sie das müssen mit der Garrette Weiss am Jackie Chan gehen.
Ja.
Hätte sich einmal seine kaputten Beine fixieren können, indem er die Oscars drum umgebunden hätte.
Das wäre doch eine mega spannende Kategorie, weißt du, wenn sie präsentiert wird und du jeden Stand nochmal so siehst von diesen Leuten. Also, das
wär doch. Und dann aus dem Spital, so im Gips. Ich danke dir für den Oscar. Grossartig, das würde ich schon aufwerten. Ja. Also, was der Podcast auch noch mehr aufwertet, ist, wenn wir hier über Spiele über noch mehr Action reden.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Darum würde ich sagen, fangen wir gerade mit Stellar Blade an. Ich weiss noch nicht, ob es ein Action-Romanzen ist, aber es hat viel halbnackte Haut, viel Erotik bisschen und verdammt viel Action, oder Domi?
Verdammt viel Action, ja, Rom-Com weniger, sage ich jetzt mal, weniger. Stellar Blade, genau, ein Spiel von einem koreanischen Entwicklerstudio, relativ kleines koreanisches Entwicklerstudio, das bisher nur für Mobile Games bekannt ist, lustigerweise. Ja. Also so, eher so Free-to-Play-Sachen, so kleinere Sachen, und mit Stellar Blade wagen sie sich jetzt das erste Mal an ein Triple-A-Konsolenspiel, wie sie es nennen. Und also Sony,
nicht Quadruple-A. Nicht Quadruple-A.
Quadruple-A, genau. Was ist Quadruple-A gewesen? Wer hat das schon wieder gesagt?
Das Piratenspiel.
Skull and Bones, ja. Genau. Quadruple-A-Game. Nein, das ist nur Triple-A, sorry. für das vierte Mal hat es nicht gelangt. Aber genau, Sony hat das gesehen, irgendwann ist in einem frühen Entwicklungsstadium und hat gefunden, komm, wir helfen euch bei der Entwicklung, wir unterstützen das, wir vermarkten das und dafür kommt das exklusiv auf der PS5 raus. Und so ist es jetzt gekommen. Es ist also kein PlayStation Studios-Spiel, also kein First-Party-Spiel. Shift Up heisst das Unternehmen, die sind immer noch unabhängig, aber das Spiel kommt exklusiv für die PS5 raus. Und es ist ein Action-Spiel in einem sehr schönen, melancholischen Sci-Fi-Setting. Und das ist so ein bisschen grosse Highlight von diesem Spiel für mich war, dass die Science-Fiction-Welt, die sie da erschaffen haben. Ganz grundsätzlich so, was ist der Hintergrund des Spiels? Die Erde ist nicht mehr bewohnt von Menschen. Die Menschen sind geflohen auf so eine Weltraumkolonie, also irgendwie auf Raumschiffe, die im Orbit rumfliegen. Weil auf der Erde haben sich so menschenfressende Monster breit gemacht. Nightivas heissen die.
Super Story.
Die sind ultra hässlich. Die sind wirklich cool grusig. Das Gegnerdesign wirklich 1A. Echt hässliche Viecher. Sie erinnern mich so ein bisschen an den Demogorgon aus Stranger Things. Weil so mit blasser Haut und so, wie sie das Maul auftun, so ganz rot innen drin und teilweise ist ja so in der Mitte so halb trennt und teilweise hat so Tentakelmonster, hat so Zombies, also wirklich ganz hässliche Viecher, die da auf der Stadt, auf der Erde leben. Auf der Erde hat es aber noch eine Stadt, die übrig ist, die heisst Xion, also mit X, Xion. Und dort leben noch Menschen, die sind aus irgendeinem Grund, die haben es nicht auf die Weltraumkolonie geschafft und haben sich jetzt in dieser Stadt verschanzt. Und ich, als Protagonistin Eve, kommen zurück auf die Erde als Teil von einer riesen Armee und probieren die Erde von diesen Monster zu befreien. Wieso und was es für einen Hintergrund hat, erfahre ich nachher mit der Zeit. Aber die Story ist jetzt nicht vom Hocker gehauen, also ist jetzt wirklich nichts Weltbewegendes. Es hat ein paar coole Plot-Twists drin gehabt und auch Dialoge zwischen den Hauptcharakteren sind so ein bisschen hölzern und so ein bisschen erzwungen. Also du merkst, das Studio teilweise jetzt so, vielleicht nicht so viel Erfahrung hat mit Storytelling.
Es sieht jetzt auch nicht aus nach einem Game, wo man für die Story spielt.
Genau. Aber die Welt, also der Kontext von dem Ganzen und das Worldbuilding und die Welt, wie sie so passiv erfahren, das ist wirklich ganz, ganz gut gemacht. Also so Storytelling nicht so gut, Worldbuilding dafür umso besser. Weil die Spielumgebungen, die du bereisen, die sind wirklich so schön gemacht. So, es wirkt alles wie aus einem Guss. und mega ästhetisch inszeniert, obwohl alles halt so postapokalyptisch ist. Es sieht alles mega schön aus, aber gleich halt so hoffnungslos und alles zerbröckelt. Und mega vielseitig. Also ich gehe durch riesige Wüsten, durch so Ruinen vor einer Megastadt, die mal war, oder so durch dunkle Labor im Untergrund, wo Experimente durchgeführt wurden. Und es wirkt alles sehr, sehr schön und ästhetisch inszeniert.
Aber gell, ich stelle mir so wie so ein, wie heisst die Action Games, so ein linear vor, wo ja. jetzt nicht gerade so ein Schlauchlevel, der einfach ein grösser ist und ein durchgeführt von Arena zu Arena.
Genau, oder? Das ist es im Großen und Ganzen. Die Levels sind relativ linear. Es gibt natürlich ganz viel zu entdecken mit versteckten Räumen und sammelbaren Gegenständen und so, aber grundsätzlich linear. Es hat zwei grössere Spielumgebungen, wo wirklich sehr gross sind und die habe ich weniger cool gefunden als die linearen Abschnitte, die du hast, müssen machen, weil die Spielumgebungen sind zu gross und zu leer schlussendlich. Und du hast halt kein Fortbewegungsmittel, sondern musst in die riesen Gebiete laufen und zwischen den Missionen oder zwischen den spannenden Sachen ist einfach leer und es passiert nichts und es zieht sich so ein bisschen länger. Das sind so ein bisschen Schwachpunkte von diesem Spiel gewesen. Aber zum Glück, der Grossteil wird wirklich durch lineare Schlauchlevels geschleust, wo halt mega gut paced sind und mega viel Spannendes passiert. Ab und zu, grundsätzlich kämpfst du halt echt viel gegen die Monster mit einem Schwert und das Kampfsystem ist so ein bisschen Souls-like inspiriert. Das heisst, Luca, du mit deiner Dark Souls-Erfahrung hättest vielleicht nicht so Freude. Nein, es ist nicht so schwierig wie ein Dark Souls.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn es nicht so schwierig ist.
Es ist nicht so schwierig, aber so das Kampfsystem, Grundding sind halt sehr soulsig. Also es geht auch darum, perfekt zu parieren oder perfekt auszuweichen im perfekten Timing. Aber es ist jetzt nicht so bestrafend wie ein echtes Souls-Game und es ist viel schneller. Es ist sehr, sehr schnell, das Kampfsystem. Und halt sehr geil inszeniert. Es sieht wirklich super aus. Vor allem Bosskämpfe sind wirklich so spektakulär gemacht.
Mhm. Wenn du stirbst, bist du dann hast 40 Minuten Spielfortschritt weg, oder?
Okay. Genau, zum Glück nicht. Es hat auch so Checkpoints wie in Dark Souls, also so Lagerfeuer, die du kannst aktivieren kannst. Und dort füllst du dann deine Lebensenergie wieder auf und deine Munition und was so alles. Genau, du hast auch Waffen, die du kannst schiessen, nicht nur Schwert. Und wenn du stirbst, fährst du wieder bei so einem Checkpoint an. Aber die sind mega, grosszügig verteilt in den Levels. Also so, dass du nie viel musst wieder machen, bis du zu einem Bosskampf kommst.
Aber Bosskampf, wenn es die hat, wie schnell kannst du es wieder nochmal probieren?
Aber vielleicht, also das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, dass ich vielleicht mal 3-4 Minuten haben müssen laufen, bis ich wieder beim Bosskampf war. Aber grundsätzlich sind sie Checkpoints so platziert, dass du möglichst schnell wieder in die Action kannst einsteigen. Okay. Und das hat mich nie frustriert. Und ich bin sehr allergisch auf so etwas, wenn ein Spiel meine Zeit nicht respektiert. Also eben genau das, was du gesagt hast, Luca, oder wenn man dann irgendwie unnötigerweise 40 Minuten lang wieder muss aufholen muss, dass man am gleichen Ort ist, wo man gestorben ist. Und das ist hier definitiv nicht so. Genau, und was man halt nur muss sagen, was hat dort zum Spiel gehört, die wunderschönen Menschen, die drin vorkommen, vor allem die Protagonistin, die auch sehr oft in sehr knappen Kleidern rumläuft, wo man natürlich auch kann freischalten im Verlauf des Spiels, werden die Kostüme, die man freischaltet, immer knapper und enger.
rüstig, bitte.
Und es ist halt so, es ist sehr auffällig, es hat auch so eine mega, so In-Your-Face-Wackelphysik, also wenn ich rumläuft, Protagonistin, siehst du, dass alles wackelt an ihrem Körper und so. Mm-hmm. Das ist halt so sehr auffällig, es gibt Leute, die sich daran stören, es gibt Leute, die es verdammt geil finden. Mir ist es ein bisschen zu sehr In-Your-Face gewesen, aber so richtig gestört hat es mich auch nicht. Und ich finde eben, es erfüllt auch eine spannende Funktion im Spiel, dass sie so schön aussieht, weil sie im Vergleich nachher zu den grusigen Monstern, die du runtermetzeln musst. Es ist echt so eine Kombination, die einfach nicht zusammenpasst eigentlich. Aber das Spiel schafft es nachher, dass so ein Gesamtbild entsteht, das eben trotz diesen widersprüchlichen ästhetischen Grundsätzen irgendwie gleich zusammenpasst. Und es sieht auch sehr cool aus, wenn sie ihrem stylischen Outfit so ein grusiges Monster einfach zum Matsch verarbeitet. Und
das aber ich finde, das ist wirklich noch witzig, dass so habe ich es mir auch noch gar nicht überlegt. Weißt, man weiss in sowieso nie, was der Beweggrund ist. Ich habe gehört, Game Director, einfach die Chefentwicklerin, ist offenbar eine Frau. Und also man nicht, dass eine Frau nicht auch sexistisch
ist. Also der Game Director ist schon ein Mann, aber ich glaube, seine Frau ist unter anderem auch zuständig für Designs vor Protagonistin. Ja.
Genau, aber das ist für mich, das ist sehr sekundär. Eben, die Gründe weiss ich ja nicht. Aber wirklich noch interessant, weil als ich das angeschaut habe, finde ich auch, das ist tatsächlich so. Der Kontrast ist wirklich noch witzig. Und ich finde, mich stört an der Diskussion eigentlich nur, die, die finden, endlich wieder mal eins, weißt du, so, wo richtig sexy ist, es ist nicht immer alles, müssen alle grusig aussehen, alle werden hässlich gemacht und Männer, wenn es Männer sexy wären, dann würden alle aufschreien und so. So, die Diskussion finde ich leidig, weil, ja, ich meine, früher, so PS3 und so Ära, ist das wirklich so gewesen, dass einfach fast alle Games, die eine Frau gehabt haben, einfach irgendwie übertrieben sexy ausgesehen. Und das ist irgendwie halt dann schon ein bisschen sexistisch gewesen. Und jetzt finde ich, ey, es kann auch wieder mal ein Game so gehen. Und wenn, voll. Ich finde, man soll einfach ehrlich sein, wenn man es halt ein bisschen geil findet, ist ja auch okay.
Ja, also, aber es ist ja nichts Verwerfliches dran, dass man das geil findet. Das ist ja absolut easy. Aber ich finde auch, solange es irgendwie eine grosse Variante an Games gibt, kann es so eins geben, wo halt die Protagonistin in knappen Kleidern rumläuft. Das ist easy. Es gibt Leute, die auf das stehen, die es vielleicht auch nur wegen dem werden kaufen, alles gut. Aber ich finde es so mühsam, wie das Spiel so in die Kulturkriegsdebatte reingezogen wird von uns. Vor allem auch, ich habe noch einen interessanten Take gelesen vom Gene Park. Das ist ein bekannter Games-Journey, Amerikaner, mit koreanischen Wurzeln auch. Und er hat aber gefunden, er findet aus seiner koreanischen Perspektive auch sehr schade, wird das hier in so einem westlichen Kontext diskutiert und uns die Leute so missbrauchen für ihre Argumentation, weil im Kern bietet das Game eine mega authentische koreanische Cyberpunk-Erfahrung. Also wenn dort Science-Fiction Content konsumierst, dann geht es halt oft in so eine Richtung, dass alle mega schön aussehen, dass die Welt halt, der Kontrast oder zwischen Postapokalypse, aber gleich mega schönen Menschen und so. Es ist halt eine mega authentische koreanische Cyberpunk-Erfahrung, die das Entwicklerstudio da gibt und man soll das einfach so akzeptieren und nicht irgendwie probieren, das Spiel in irgendwelche westliche Debatten reinzuziehen, wo es gar nicht reinpasst. So.
Ja, dann müsste die Diskussion eher sein, es sind einfach die oberflächliche ihre Cyberpunk-Vision.
Das hat dann auch wiederum zu tun mit der sehr, sehr starken Beauty-Kultur in Korea, wo alle jederzeit müssen makellos aussehen. Mhm. Und der ist sogar bei Job-Applikationen etc. auch geschrieben in seinem Artikel, wirst abgelehnt. Inoffiziell aus Gründen, weil du halt nicht schön genug aussehen. Also das ist wirklich recht eine krasse Beauty-Kultur dort. Von dem her überrascht es nicht, oder, dass in den Spielen das halt dann auch wiedergespiegelt wird bis zu einem gewissen Punkt.
Aber eben, du hast es wirklich insgesamt richtig, richtig geil gefunden.
Voll, oder? Ja. Und auch mega überraschend, weil ich nicht genau gewusst habe, was mir erwartet. Das Spiel, das vorher nur Mobile Games gemacht hat, macht jetzt ein riesen Konsolenspiel. Aber wirklich erstaunlich, wie gut, dass sie das gemacht haben und wie polished das ist. Es ist ein Spiel, das fertig ist, das rauskommt. Das finde ich auch cool. Das ist schon immer wie selniger. Es fühlt sich wirklich fertig an. Es fühlt sich nicht so an, als bräuchte es noch 5 Patches, bis es spielbar ist, sondern es ist gut, super Spiel. Und eben auch, dass es ab und zu gibt so Ausflüge in andere Genres. Es hat so einen Teil, der sich plötzlich wie Dead Space spielt, der aus dem Nichts kommt. Mit dem hätte ich nicht gerechnet, dass ich in diesem Actionspiel plötzlich ein Horrorspiel à la Dead Space entdecke. Und so kleine Überraschung und wirklich insgesamt sehr, sehr ein rundes Paket. Eben die kleineren Kritikpunkte mit der offenen Spielwelt. Nebenquests sind nicht so spannend. So. Aber vernachlässigbar im Großen und Ganzen würde ich das unbedingt empfehlen, wenn man auf Action, Souls-Likes und Science-Fiction steht.
Kommt am Freitag raus, oder?
Genau, am Freitag nur für PS5.
Also okay. Morgen.
Also genau. Morgen.
Je nachdem, wenn man den Podcast lässt. Was ebenfalls morgen, oder eben auch am 26. rauskommt, ist Manor Lords. Und der komplette gegenteilige Kontrast. Das ist ein Aufbaustrategiespiel im Mittelalter. Also langsam und ruhig. Und das ist... Ich habe das auch schon länger verfolgt, weil es hat ja schon mal die Demo gegeben und hat ja einfach von Anfang an schön ausgesehen. Und das Besondere an dem ist eben, dass das eine Person entwickelt. Ich meine, das muss man immer mit Vorbehalt sagen, weil man weiss aber nicht so genau, wie viele Sachen werden outgesourced, Musik und so. Ich habe das noch versucht herauszufinden. Ich habe nicht genau herausgefunden, wie viel wirklich in Eigenregie ist, aber mindestens mehrheitlich hat das ein Pol hat das entwickelt. Ganz verreckt, finde ich.
Also ja, ich habe die Artikel durchgelesen und schon grafisch, also das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es einfach ein Mensch gemacht hat. Das ist ja abartig.
Ich habe das vor allem auch von diesem ganzen System, oder? Eben, es ist, du siehst das aus der Vogelperspektive, fangst an, hast dein mittelalterliche Reich mit ein paar Menschen und dann, eben, es ist auch so eine Wirtschaftssimulation. Also du fangst an, baust dann zuerst, du siehst dann die Ressourcen auf der Karte. Nein, also Wald und so zeigt es nicht als Ressourcen an, aber du siehst, da hat es Beere in diesem Wald, da hat es Wild, da hat es ein Eisenvorkommen. Und dann heisst, du platzierst jetzt mal deine Siedlung irgendwo, was taktisch Sinn macht. Wie so ein bisschen Age of Empires, einfach ein bisschen langsamer. Und dann baust du als erstes ein Holzfällerlager, ein Feuerholzsammellager, das musst du separat machen. Du stellst ein Erzabbau, wie auch immer das heisst, stellst du auf und fährst langsam deine Häuschen anzubauen, wo die Leute einziehen können. Und das alles, das wächst ganz organisch. Das finde ich eben irgendwie das Geile. Oder? Du fährst einfach mal mit den Grundbedürfnissen an und das ist Holz, also damit es führen könnte, weil jedes Gebäude braucht auf Englisch heisst es dann wirklich fueled, also es ist eigentlich wirklich wie der Strom von modernen Games. Jedes Haus braucht Holz, Feuerholz. Und das musst du viel sammeln und dann brauchst du Essen. Das sind die zwei essentiellsten Sachen. Und dann brauchen deine Leute natürlich noch eine Unterkunft. Und noch interessant ist, du steuerst die Leute nicht selber. Oder? Die wuseln hier ein bisschen rum und sie sind alle in Familien aufgeteilt. Und du tust dann einfach Häuser bauen, wo dann die selbstständig einziehen. Und du teilst dann einfach eine Familie an einer Aufgabe zu. Also beim Holzfällerlager kannst du draufklicken und kannst sagen, okay, da möchte ich eine Familie, damit ich da arbeiten kann. Und dann besteht halt aus irgendwie 3-4 Leuten, die Familie, und dann kommst du dort arbeiten. Und dann kannst du mehr Leute zuteilen, dann wird einfach mehr gemacht. Und das Verreckte ist eben, wie das alles so miteinander vernetzt ist. Also du siehst einerseits jede einzelne Person wirklich rumlaufen, wie dem Siedler-Game, dem letzten, der Siedler auf Pagonia. Jeder Baumstamm wird wirklich, der Baum wird gefällt und dann kommt, dann muss einer den Ochsenwagen holen und am Anfang ist einer, ein Ochs, dann holt es den Ochsenwagen, ladet den Holzstamm auf und bringt ihn zur Baustelle. Und dann die anderen müssen warten, bis der Ochsenwagen wieder frei wird. Du kannst dann aber natürlich auch einer Uhr sagen, ich möchte jetzt den fix zuteilen, die haben jetzt immer den Ochsenwagen. Aber so musst du einfach deine Leute richtig einteilen. Du musst immer jemanden haben, der nicht zugeteilt ist. Das sind dann immer die, die bauen. Und das Bauen ist im Fall auch mega geil. Du siehst wirklich, es fällt an, wirklich das Fundament wird gelegt und dann der Rost, also das Gerüst und dann der Rost mit den Dachbalken. Es sieht mega schön aus. Es hat so, weißt, du kannst anzoomen, bis du die Leute wirklich sozusagen von Auge zu Auge kannst gegenüberstehen. Dann sind sie genauso gross, kannst voll reinzoomen.
Das ist schon geil, das ist krass.
Und eben, dann baust du es auf und dann irgendwann hast du Häute von den Tieren, die du gejagt hast. Dann kannst du eine Gerberei machen. Dann kannst du ein riesiges Feld aufziehen für die Bauern. Dort bestimmst du dann, was drauf gepflanzt ist. Und dort natürlich auch gibt es so eine, wie heisst das, Meerfrucht. Also weißt du, wenn du jedes Jahr das Gleiche anpflanzt, dann verliert der Boden immer mehr an Nährstoff. Und das heisst, du musst entweder wechseln, dann nimmt er, verliert er weniger an Nährstoff. Idealerweise würdest du sogar ein Jahr aussetzen. Und ich habe jetzt müssen lernen, nachdem ich dann gefunden habe, ich brauche jetzt mal Gerste, damit ich Malz machen kann, damit ich Bier machen kann, habe ich dann mal ein Jahr kein Weizen gemacht. Hey, dann habe ich dann im Winter Huren in den Arsch gebissen.
Oh.
Weil nachher plötzlich, im Winter brauchst du doppelt so viel Feuerholz und du musst Vorräte haben, damit du den Winter kommst, oder? Weil es simuliert auch wirklich Jahreszeiten und auch eben, was du anpflanzt auf dem Feld. Eben, das geht dann halt erst, wenn es wieder Erntezeit ist, kommt dann das, oder? Hey, und dann habe ich wirklich gemerkt, Scheiße, wenn ich gar kein Weizen habe, kann ich ja nicht malen, kann ich kein Brot machen. Und dann habe ich noch alle geschickt, Beeren pflücken. Die sind dann im Winter natürlich auch weg. Und dann habe ich gedacht, hey, es dauert knapp. Noch ein zweites Jagdhäuschen aufgemacht und dort nochmal 3 Familien zum Jagen geschickt. Und am Schluss wirklich alle gemotzt, es gibt zu wenig zu essen und so. Pure lustig war. Genau, und dann gibt es aber auch noch ein Echtzeit-Kampfsystem. Also weißt du, wirklich so, es wird immer Total War als Vergleich hinzugezogen.
Also
es
ist nicht nur Städtesimulation, sondern du schon, also Städteaufbausimulation, sondern du kämpfst schon gegen andere Städte, genau. Oder so immer.
Und ich habe jetzt, ich habe es vielleicht 12 Stunden gespielt, ich habe noch gar nicht gross gekämpft und du, für das tust du aber auch, entweder kannst du Söldner anheuern, die kostet halt. Möglicherweise kannst du später auch eine Standardarmee machen. Ich habe jetzt einfach eine Milizarmee zur Auswahl. Und eben Miliz heisst, sie kommt aus der Bevölkerung. Das heisst, du musst deine Leute ja, die müssen dann dort, die werden einberufen, oder? Also du bestimmst dann, okay, ich möchte das auch nicht, 3 Truppen Bogenschützen und die einen mit Speer. Die Waffe musst du natürlich auch zuerst irgendwo produziert haben. Sonst kannst du nicht bewaffnen. Und dann ist es lustig, du kannst es sammeln und dann können wir zusammen Häuschen rauszäckeln, die Leute. Und dann hast du natürlich die aber weniger dann zum Arbeiten, oder? Mhm. In der Zeit, wo du nicht weg ziehst. Und dann steuerst du sie aber so direkt mit Sammeln und Schicken. Und es gibt dann auch so taktische Formationen. Ich kann aber vor allem so Banditenlager einfach überfallen. Dort hast du keine Taktik gebraucht.
Und dort machst du sie einfach mit der Technologie und mit der Masse von den Leuten, oder wie?
Ja, jetzt am Anfang, weil die sind dann vielleicht 20 Leute gewesen. Ich bin einfach mit 60 gekommen. Und dann ist das kein Problem gewesen.
Arbeitslos.
Und eben, dann musst du es dann auch, dann kannst du sie drauflösen, dann müsstest du aber zuerst wieder zurücklaufen, bevor es wieder anfängt zu arbeiten. Finde ich mega geil, weil du musst dann halt wirklich schauen, ja gut, wenn ich schicke den Krieg, dann fehlt mir wieder zu wenig, wo irgendwie das Feld beackert und so. Mega geil, so die Wechselwirkung. Und eben, es ist Early Access, das habe ich ja gar nicht gesagt, wenn es rauskommt. Und das merkst du schon noch. Also ich habe es jetzt auf Deutsch eingestellt, da fehlen diverse Übersetzungen oder sind falsch. Wenn du so die typische Enzyklopädie nachschaust, da fehlen die jensten Einträge. Und was mich am meisten stört, ist so, du verstehst gewisse Sachen noch nicht.
Aha, ja.
Also du kannst Häuser zum Beispiel, wie beim Anu, kannst du die upgraden, indem du ihre Bedürfnisse erfüllst. Und dann, die meisten Bedürfnisse werden über den Markt erfüllt. Und der Markt, da ziehst du einfach das Feld auf, da ist der Markt, könnt ihr euch einen Stand aufbauen. Die Stände machen es dann selbstständig. Also der geht Beere pflanzen, tut dann einfach auch irgendwo einen Stand anmachen und die Beere verkaufen. Und die Häuser brauchen zum Beispiel, wenn sie 3 verschiedene Nahrungen, sie wollen Kleider und das muss auf dem Markt vorhanden sein. Und manchmal ist einfach das Haus, hat irgendwie alle Bedürfnisse, das links davon nicht. Und du verstehst dann nicht, wie genau ist denn die Stand das Problem? Ist denn die eigentlich gerade nebeneinander? Warum hast du gar nichts? Und
also, so aber das liegt nicht an fehlenden Übersetzung, sondern einfach allgemein, weil die Spielmechaniken nicht gut erklärt werden. Teilweise.
Genau, oder? Und ich kann mir auch vorstellen, dass das relativ schnell dann mal noch kommt. Oder weißt du, zum Beispiel habe ich mal ein Jahr lang die Malzerei oder so betrieben. Bis ich gemerkt habe, die macht gar nichts, weil ich habe Weizen angebaut und gar keine Gerste. Mhm. Und dann bräuchte ich die Gerste. Das heisst, dann würde ich erwarten, dass man das Game sagt, hey, du kannst es schon betreiben, aber es wird nie passieren, weil es hat kein Material. Oder Handeln zum Beispiel, das ist auch noch geil. Wenn du irgendein Ochs kaufst oder irgendetwas handelst, der muss zuerst ein Händler muss dann kommen und den bringen. Das heißt, das ist nicht einfach da. Es muss wirklich ein Viehhändler kommen und den Ochs bringen. Und ich habe jetzt gemerkt, ich kann einfach nicht handeln. Es steht einfach irgendwie, ich habe das Handelding nicht freigegeben. Aber ich finde das nie nicht raus. Ich habe dann gezahlt, für eine Handelsroute zu erstellen, aber ich kann nicht handeln. Und ich weiss nicht, wieso.
Scheiße.
Und das Game hat einfach noch viele so Sachen, die du nicht ganz verstehst, warum es etwas nicht macht.
Aber auch insgesamt für Early Access ist gleich schon in einem mega guten Zustand, oder? So wie du sonst beschrieben
hast. Funktioniert mega geil. Du kannst auch ich habe jetzt das Herrenhaus gebaut und dort könntest du wirklich deine Burg aufbauen. Dort steht dann auch der noch nicht fertig. Aber du kannst ja so Türmchen bauen und so. Und kann ich mir gut vorstellen, wie du langsam deine grosse Stadt kannst errichten und Steuern erheben. Hey. Aber man merkt schon, ich habe das Gefühl jetzt, ich weiß auch nicht, ich hätte das Gefühl, ich könnte jetzt noch ein paar Stunden spielen und dann hätte ich schon fast alles gesehen.
Ja. Du hast ein paar Spiele erwähnt, jetzt, wo Manor Lords beschrieben hast. Du hast Age of Empires erwähnt, du hast Total War erwähnt, du hast Anno erwähnt. Wenn du so in jede Richtung müsstest einordnen, welche geht es am meisten? Also, was ist so vergleichbar? Ich kann es noch nicht so richtig.
Ja, ja. Es ist noch schwierig. Also, ich meine, so im Grundsatz erinnert es mich schon fast am ehesten an Age of Empires. Ja. Das ist halt viel schneller und dann aber natürlich mehr auf Kampf, oder?
Das klingt jetzt entspannter in dem Sinn, oder? Also nicht so, wenn Age of Empires gut spielst, ist das ein hektisches Spiel, ja, oder?
So, wenn man sehr gross in die Vergangenheit wieder gehen, vielleicht so die Siedler.
Oder die Siedler, ja.
Ich habe eben darum auch, dass die Siedler auf Pagonia noch ein Beispiel braucht. Das ist ja vom Siedler-Schöpfer. Ich habe das eben nicht gespielt. Aber das klingt für mich auch so, weil der Kampf ist sekundär, das hat auch der Entwickler gesagt. Er hat gesagt, die Kämpfe sind, die können auch mit irgendwie 600 und mehr Einheiten bestehen. Also das ist dann schon noch viel. Aber sie sagen, eben gleich kleiner als in Total War, weil die können es dann noch mehr sein und weniger häufig.
Ja.
Und ich habe bis jetzt auch noch nicht, eben du hast eine Übersichtskarte, wo dann, ich kann jetzt auch noch ein Gebiet beanspruchen, weil ich genug Macht hatte. Ich habe zwar einfach gar keine Kapazität, um dort etwas zu bauen. Aber ja, also der Aufbau der strategische, das ist schon das Hauptelement vom Game. Und eben, ich finde, es ist ein mega chilliges Game. Und eben, wie du auch gesagt hast, es sieht so gut aus. Ich finde, es ist mega schön. Sieht
super aus, ja. Ist Online-Komponente, gibt es?
Ich glaube wohl nicht. Ich habe jetzt bis jetzt noch nie etwas gesehen. Es scheint wirklich einfach ein Singleplayer-Spiel zu sein. Aber ey, ich finde eben, man kann es problemlos jetzt spielen. Er hat gesagt, es ist sicher ein gutes Jahr im Early Access. Ich, nachdem ich es jetzt gestern habe, nochmal so alles durchgeschaut, was es schon gibt. Und ich würde mich einfach nicht wundern, wenn das noch 2 Jahre sogar im Early Access ist. Weil, ich meine, wenn das wirklich nur eine Person macht, ich habe das Gefühl, es sind dann eben schon noch, du musst dann schon noch viel, ich glaube, es braucht schon noch viel Inhalt, oder? Weil du willst ja dann schon, damit du es kannst irgendwie 100 Stunden spielen, brauchst du einfach eine grössere Variation von Gebäuden und Technologien. Da braucht es schon noch viel. Und da scheint mir jetzt der Inhalt noch nicht so riesig zu sein. Aber ich, die Basis ist absolut da. Urgeil, wirklich. Genau. Das ist Manor Lords, gibt es für PC und ist auch im Game Pass.
Also das Entwicklerstudio heisst Slavic Magic.
Ja. Finde ich auch lustig. Ja. Genau. Das andere, ich erwähne es einfach nur rasch, wenn ihr nochmal ein Tipp, weil ich einfach nie kann unterbringen. Aber No Rest for the Wicked habe ich auch noch gespielt. Auch Early Access. Ist eine Mischung aus Diablo und vielleicht ein Dark Souls. Ich finde es huere geil, auch wenn es definitiv auch noch Early Access ist und noch sehr viel Feinschliff braucht, aber das ist echt ein huere geil
gefunden. Von den Entwicklern von Ori, oder?
Ori and the Blind Forest.
Komplett ein anderes Spiel. Komplett anderes Genre und Stil und alles.
Ja. Aber einfach genau, falls ihr noch irgendwie so in dieser Richtung etwas suchen, aber ich finde ehrlich gesagt auch dort, ich habe es 5 Stunden gespielt oder so und gefunden, gut, jetzt kann ich warten, bis es fertig macht. Aber ja, geht ja nicht allen gleich. Gut, also dann wären wir hier am Ende. Wie gesagt, als Erinnerung, schickt uns doch sehr gerne eure Jubiläums-Einsendung. Ich glaube, wir haben von bis jetzt noch nicht sehr viel bekommen. Das heisst, Gewinnchancen sind verdammt hoch, wenn ihr ein paar lustige Überleitungen schickt. Ich meine, eine, komm, die haben da schnell rausgeschüttelt. Könnt ihr jetzt noch pausieren und gleich schnell machen?
Es reicht einfach eine Sprachnachricht auf dem Handy aufnehmen. Es muss ja perfekt produziert sein.
Genau. Und der dumme Spruch, komm, das schüttelt er locker aus dem Arm.
Wenn es viel kann, könnt ihr es auch.
Ich würde sagen, ich könnte mal zeigen, dass ihr dümmere Sprüche drauf habt als wir. Ja, und mit dem würde ich mich verabschieden und danke Flo und Tommy und Luca fürs Mitmachen und euch fürs Zuhören. Tschüss miteinander.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.